ARD.
Nach außen hin wirkt es immer so, als würden Frauen ohne Kinder, zumindest in unserer Gesellschaft, wo wir sehr großen Wert auch drauf legen, unser Leben selbst zu gestalten, als wäre das immer eine freiwillige Entscheidung. Weil es auch schwer ist, das zu kommunizieren, dieser Druck, weil der ganz, ganz viel Schwäche in diesem Moment zeigt. Das macht diese Situation auch so einzigartig. Du kannst bei anderen Dingen um Hilfe fragen und damit stehst du halt alleine da.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Was ist Glück? Ziemlich große Frage und wahrscheinlich viele Milliarden Antworten. Jeder hat eine andere. Einige umkreist die Schriftstellerin Jackie Tomei in ihrem neuen Roman Glück. So heißt er auch schlicht. Sie lebt in Berlin. Nadine hat sich mit ihr auf die Suche gemacht nach dem Glück. Und hast du das Glück gefunden?
Naja, also wie du schon gesagt hast, ist ja immer so eine Sache, ne, wie man Glück definiert. Und jeden Tag bedeutet Glück ja auch wieder was ganz anderes. Im Buch allerdings ist die zentrale Frage, um die es geht, brauche ich als Frau ein Kind, um im Leben glücklich zu sein? Also darum geht's in diesem Roman von Jackie Tomei und sie entfaltet darin ein Panorama mehrerer Frauenleben in Berlin. Diesmal sind es wirklich nur Frauen, während ihre vorherigen zwei Romane vor allem aus Männersicht geschrieben waren. Also 2015 ihr erster, Momente der Klarheit, und 2020 Brüder. Dafür war sie dann auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und jetzt schreibt Jackie Tomei, die 1972 in Halle an der Saale geboren wurde, hat dann in Leipzig gelebt und ist 1989 nach Berlin umgezogen. Jetzt schreibt sie also über die Mitte des Lebens aus Frauensicht.
Das passt ja ganz gut zu Gábor Fonyat, den ich gerade getroffen habe. Der schreibt nämlich über Midlife Crisis aus Männersicht. Worum geht's jetzt in dem Buch Glück?
Ja, in Glück verhandelt Jackie Tomei Themen wie unerfüllten Kinderwunsch, Mutterschaft, Reproduktionsmedizin. Es geht viel um gesellschaftlichen Druck, um Zuschreibungen, das Verhältnis zum Körper, ums Älterwerden und eben die biologische Grenze, an die Frau mit Kinderwunsch unweigerlich stößt, während Männer eben auch noch mit 80 ein Kind zeugen können. Und Jackie Tomei verhandelt das jetzt alles ganz wunderbar, unaufgeregt und hat wirklich auch glaubwürdige Figuren entwickelt.
Und was sind das für Figuren? Frauen nehme ich an, ne?
Genau, du hast richtig geraten. Im Mittelpunkt stehen vor allem zwei Frauen. Die eine, Marie-Claire, ist Radiomoderatorin und Podcast-Host, Single und eben mit Ende 30 plötzlich mit ihrer Kinderlosigkeit konfrontiert. Und die andere, die zweite Frau im Zentrum, ist Anahita. Sie ist Politikerin, gerade erst Senatorin in Berlin geworden. Auch sie ist 39 Jahre alt am Anfang, Single und kinderlos. Und auch sie sieht sich mit der Kinderfrage und dem Kinderwunsch, dem Unerfüllten, eben konfrontiert. Jetzt, ja, und allerlei Nebenfiguren tauchen auch noch auf, darunter auch eine Gynäkologin und auch eine junge Mutter. Und Marie-Claire und Anahita stellen sich irgendwann die Frage, ja, warum will ich denn eigentlich Kinder? Oder denke ich bloß, dass ich Kinder möchte? Woher kommt eigentlich dieser Wunsch? Kommt er aus mir selber oder von außen? Möchte ich mich eigentlich bloß fortpflanzen oder sehne ich mich wirklich nach einem Alltag mit Kind?
Und jetzt ist mir gerade eine Frage hochgepoppt, nämlich die Frage, wo habt ihr euch getroffen? In einer Geburtsklinik? Wart ihr im Geburtsvorbereitungskurs oder in so einer In-vitro-Klitsche oder wo habt ihr euch verabredet?
Nein, wir haben uns im Haus des Rundfunks getroffen. Und zwar hat das den Grund, Marie-Claire, die Radiomoderatorin und Podcast-Host, trifft auf Anahita, die Politikerin, um einen Podcast aufzuzeichnen. Und das tun sie natürlich hier im Haus des Rundfunks, wo auch der RBB zu Hause ist. Und da wir für Orte und Worte ja immer an einen Ort gehen, der eben wichtig ist für die Autorin oder eben für die Handlungen des Romans, haben wir das eben getan. Wir sind Paternoster gefahren, in diesem Personenumlaufaufzug, wie es ja offiziell heißt, und waren im Lichthof hier dieses historischen Gebäudes und haben uns dann auch noch in ein Radiostudio gesetzt.
Ja, da habt ihr es ja diesmal nicht ganz so weit gehabt. Du zumindest nicht. Auch Radio 3 und RBB 24 Inforadio sind ja hier in diesem hochehrwürdigen Gebäude zu Hause. Nadine und die Schriftstellerin Jackie Tomei unterwegs im Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg.
Hallo.
Hallo,
hallo. Hi, ich bin Nadine.
Jackie.
Der Lichthof im Haus des Rundfunks. Hier treffen wir uns. Und ich muss sagen, ich arbeite ja hier, ich bin hier ganz oft hier in diesem Haus und nehme das also gar nicht mehr so richtig wahr. Aber das ist jetzt immer so ein Anlass, um nochmal festzustellen, wie schön und beruhigend dieser Lichthof eigentlich ist, oder? Was macht dieser Lichthof für einen Eindruck auf dich?
Ich finde den so unglaublich elegant und perfekt gestaltet. Und weil ich selbst in einem Ensemble wohne, was von Hans Pölzig ist, dem Architekt, der dieses Haus hier gebaut hat, das Haus des Rundfunks, finde ich den ganz besonders toll. Und diese neue Sachlichkeit Art Deco, der hat ja den Platz rund um die Volksbühne gestaltet. Ne? Und immer wenn ich hier in dieses Funkhaus eingeladen bin, was jetzt nicht so oft ist, aber immer wenn ich hier mal bin, ist es eine schöne Veranstaltung. Also für mich ist das ein guter Ort und deshalb habe ich dann auch gedacht, weil wenn man einen Roman schreibt, muss man einen Ort vor Augen haben. Ich lasse meine beiden Protagonistinnen hier aufeinandertreffen.
Warum ist das wichtig beim Schreiben, einen konkreten Ort vor Augen zu haben?
Weil man die Szene ja vom inneren Auge ablaufen lässt. Also es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, wie das aussieht, was da innerlich abgeht und womöglich ist es auch bei jedem anders. Aber ich habe zum Beispiel eine konkretere Vorstellung davon, wie die Orte aussehen, wie die Leute sich bewegen und so weiter. Das ist konkreter von meinem geistigen Auge als deren tatsächliches Aussehen. Also ich weiß, ist das eine große oder eine kleine Person? Findet die sich selbst schön oder ist das jemand mit viel Charisma? Sowas muss man wissen, sowas muss man auch erzählen. Aber ich habe jetzt nicht ein konkretes Gesicht vor Augen.
Warum ist eine deiner Protagonistinnen denn überhaupt Radiomoderatorin, Podcast-Host, Radiojournalistin?
Es war mir von Anfang an klar, dass eine Frau mit Medien zu tun haben muss, weil ich durch die zeigen wollte, mit welchem Medienbild wir Frauen konfrontiert sind, ne? Was uns die Medien erzählen, angefangen von den Boulevardmedien bis hin zu den sozialen Medien und den klassischen Medien, auch im Laufe der Zeit, weil die Frau ist jetzt so Anfang 40, was uns erzählt wird, wie wir zu sein haben, wie wir auszusehen haben, was Glück bedeutet, was ein erfolgreiches Leben bedeutet, bla 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 bla. Und das ist natürlich ein anderes Bild als das, was Männer vorgesetzt bekommen. Die bekommen aber auch sehr wohl eins vorgesetzt. Ich wusste also, ich will, dass mindestens eine Protagonistin diesen Chorus, den die Medien uns ja so geben, durchläuft während des ganzen Romans. Und dann dachte ich, arbeitet die bei einer Frauenzeitschrift? Haben aber Frauenzeitschriften noch diese Strahlkraft, die sie früher hatten? Das war früher viel, viel, viel wichtiger, was Frauenzeitschriften gesagt haben, als es jetzt ist. Und was, mal salopp gesagt, im Moment jeder macht, ist ein Podcast. Und ich hatte so die Möglichkeit, die beiden, die keine Freundinnen sind, die einfach parallel erzählt werden, aufeinandertreffen zu lassen, weil die andere ist eine Politikerin. Und die treffen sich, die eine nimmt die Medienseite ein und die andere nimmt die Seite einer Person ein, die in der Öffentlichkeit steht und versucht, so viel wie möglich von ihrem Privatleben für sich zu behalten.
Dann lass uns doch mal deinen Roman betreten, würde ich vorschlagen, denn du hast die Szene gerade schon angesprochen. Sie spielt hier im Haus des Rundfunks. Marie Claire ist übrigens ja auch lustig, weil du gerade Frauenzeitschriften sagst. Marie Claire ist natürlich der Name eigentlich auch einer Frauenzeitschrift und eine deiner Protagonistinnen heißt ebenso. Das ist die Radiomoderatorin und Podcast-Host. Sie lädt Anahita, die Politikerin, die Senatorin für Bildung und Familie, sie lädt sie also in ihre Sendung, in ihren Podcast ein. Was ist das für ein Podcast?
Das ist ein Podcast, der ist ein Porträt. Und das ist das Problem von Anahita, weil Politiker irgendwann im Laufe ihrer Berufserfahrung eine Routine entwickeln, sich fachlich zu äußern. Aber das Porträt bedeutet, dass die Journalistin oder der Journalist näher an dich herankommen möchte, als es dir womöglich lieb ist. Es gibt da verschiedene Methoden und trotzdem ist das Porträt immer eine größere Herausforderung, wenn man wie Anahita eine Politikerin, die Single ist und kinderlos und das Familienressort hat im Senat, darüber überhaupt nicht sprechen möchte.
Dann lass uns mal in deinen Roman einsteigen und wir machen jetzt etwas, was ich immer schon mal machen wollte. Ihr hört es vielleicht schon hier im Hintergrund rumpeln. Das ist der Paternoster, eine Besonderheit auch dieses Hauses des Rundfunks, dass er noch einen Paternoster hat, einen offenen Fahrstuhl, in den man ein- und aussteigen kann, wie es einem beliebt beim Fahren. Und wir steigen jetzt mal ein und steigen einfach nicht aus, sondern bleiben drin, bis wir hier wieder ankommen.
Wir müssen es dann aber bitte schaffen, gemeinsam sicher wieder auszusteigen. Das ist gar nicht so einfach beim Paternoster.
Das schaffen wir.
Ist das schon.
Findest du es gruselig?
Wir müssen wirklich vorsichtig sein.
Okay, wir kriegen das hin. Okay. Einmal rundum. Traust du dich?
Ja, los.
So, jetzt. Du steigst jetzt zuerst ein.
Ja, danke.
Yes. Und jetzt ich. So, wir sind drin.
Haben wir genug Licht?
Wir haben, glaube ich, hoffentlich genug Licht. Okay, also so. Wir hören jetzt die Szene im Haus des Rundfunks. Oh, jetzt wird es dunkel.
Jetzt fahren wir hier auch ganz runter.
Oh, guck mal, jetzt fahren wir hier einmal nämlich rum. Das war schon das Erdgeschoss und jetzt geht es hier auf der rechten Seite wieder hoch. Das habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gemacht.
Schon eine wahnsinnig coole Erfindung, Paternoster. Ne?
Wie geht's dir hier drin so?
Mir geht's super. Ich schicke vorweg, dass ich noch nicht so versiert bin im Lautlesen aus diesem Roman, so brandneu wie der ist. Aber das machen wir jetzt und ich sage euch, wo wir uns befinden. Anahita, die Politikerin, ist auf dem Weg zur Podcast-Aufzeichnung mit Marie-Claire. Als sie auf das alte, gigantisch große Klinkerfunkhaus zufuhr, ging es ihr besser. Das hier war kein Verhör. Es war ein schöner Termin. Sie meldete sich am Empfang und bekam einen Besucherausweis ausgestellt. Die junge Frau, die sie abholte, führte sie zu den Aufzügen und erzählte ihr, dass die Lampen im Foyer, das sie Lichthof nannte, von der Frau des Architekten entworfen worden war. Art Deco bzw. neue Sachlichkeit. Kurz warten, jetzt wird es wieder dunkel.
Jetzt fahren wir hier oben gleich rum. Wow.
Marlene Möschke-Pölzig, Anahita merkte sich den Namen, zweimal Ö. Hätte sie sich doch Farahani Martini nennen sollen, gerade wegen der gleichen Vokale? An Marie-Claires Bürotür stand ihr Nom de Guerre, MC Storm.
So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt wollen wir aussteigen, oder?
Ja.
So, geschafft. Das war die Paternoster-Lesung. Wir hören gleich nochmal eine Szene aus deinem Roman Glück. Anahita und Marie-Claire nehmen den Podcast auf in einem Konferenzraum. Da ist eingedeckt, denn der Podcast besteht daraus, dass sie sich mit ihren Gästen zum Essen trifft, in einem Raum hier im Haus des Rundfunks. Wir machen es jetzt ganz klassisch und bewegen uns jetzt in ein Hörfunkstudio. So, jetzt sitzen wir hier im kühlen Radio. Studio. Du kennst das ja auch ganz gut, Jackie, denn du warst auch schon oft als Interviewgast mit deinen Büchern in Radiostudios, auch hier im Haus des Rundfunks. Du kennst aber auch die andere Seite, denn du bist oder warst, das musst du jetzt aufklären, Journalistin auch und hast selber auch Leute interviewt oder tust das noch?
Ich mache das eigentlich selten und ich kenne beide Situationen, deshalb interessieren sie mich auch so. Aber im Moment ist es so, jetzt habe ich gerade wieder ein Buch fertig und natürlich ist das, was ich eigentlich machen will. Ein Hörspiel habe ich letztes Jahr noch gemacht.
Aber welche Situation liegt dir mehr? Die der Interviewerin oder der Interviewten?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich mag es eigentlich ganz gerne, gute Fragen gestellt zu kriegen. Das finde ich eigentlich schon eine super Situation. Das fordert mich und man kann da zu zweit was Gutes machen. Und es ist auch, das habe ich bei Brüder gelernt, es ist natürlich auch so ein Lernprozess. Es ist ein ständiges Spiel im Grunde und es ist ein ständiges Erfahrung und Routine sammeln. Und wenn diese Routine dann da ist, das ist das Interessante, muss man darauf achten, dass man nicht zu einer Phrasendreschmaschine wird.
Und es ist ja auch manchmal die Gefahr, also ich habe Interviews auch mit dir gelesen und auch gehört, wir haben ja selber auch über Brüder gesprochen, über deinen Roman, deinen letzten, hier im Haus des Rundfunks auch. Aber da hattest du nach ein paar Interviews das Gefühl, es ging ja auch um Rassismus in deinem Roman in Brüder. Es ging um die DDR, es ging eben um Hautfarbe und alles, was damit zusammenhängt. Da hast du mal gesagt, dass du schon dann irgendwann das Gefühl hattest, so auf ein Thema nur noch reduziert zu werden. Wie gehst du denn damit um, dass das nicht wieder passiert?
Ja, es führte dann von dem Roman ein bisschen weg, natürlich. Und ich hatte das Gefühl, und das hat mich dann total beruhigt, dass ich das auch bei anderen Leuten gelesen habe, denen das ähnlich ging. Das war sehr immer beruhigend. Ich hatte das Gefühl, dass mir Fragen gestellt werden, bei denen die Antwort schon klar ist, die man von mir hören möchte. Das bedeutet, ich habe mich gefühlt wie ein Vermutungsbestätiger. Und das Reduzieren auf das Thema Rassismus, das hat mich irgendwann gestresst.
Hast du denn das Gefühl oder die Angst, dass das bei diesem Buch auch wieder ein bisschen passieren könnte? Es geht ja um das Thema Mutterschaft, es geht um das Thema vor allem Kinderlosigkeit, auch das Thema älter werden als Frau in der Gesellschaft und der Blick eben auf Mütter und Nichtmütter und Frauen generell. Hast du auch hier bei diesem Buch so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch wieder passieren könnte? Und wie schützt du dich davor?
Also eigentlich so eine Vorabangst, glaube ich, bringt nichts. Natürlich habe ich, während ich das Buch geschrieben, drüber nachgedacht, auf welche Schlagworte dieses Buch reduziert werden könnte. Weil das ist ja das, was passiert. Das ist ja nicht so, dass man mich absichtlich missverstehen möchte, sondern es ist so, wir gerade über Zeit gesprochen haben, ich habe begrenzte Zeit, praktisch zu sagen, was ich will. Die andere Seite, die Fragerseite, hat aber auch nur bestimmte Zeit. Und deshalb nimmt man sich dann die Sachen, die in irgendeiner Form gehighlightet werden können oder in die aktuelle Debatte passen. Und das macht es dann halt auch irgendwann redundant, das ist ganz klar. Und bei diesem Buch habe ich nicht Befürchtungen oder so, sondern ich bin tatsächlich total neugierig, wie die Fragen dazu sein werden und wie die Leute das aufnehmen und verstehen werden. Das interessiert mich total.
Okay, dann gucken wir doch noch mal am Ende dieses Gesprächs. Ja. Lass uns noch mal kurz in das Buch reingehen. Du hast uns ja gerade schon eine kleine Kostprobe im Paternoster gegeben. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr hören von den beiden, die sich da treffen im Haus des Rundfunks. Zum einen Marie Claire, die Radiomoderatorin. Dann ist es die Politikerin Anahita. Und ich finde es total interessant, wie man jetzt, also jetzt für mich, die ich ja immer auf dieser Seite des Mikrofons sitze, nämlich der Seite der Interviewerin, finde ich total interessant, gespiegelt zu bekommen, was Anahita während des Interviews und auch schon davor sich so überlegt und denkt und wie sie die Interviewerin denn wahrnimmt. Aber wir können ja einfach mal reinhören.
Okay, dann zoomen wir jetzt direkt in diese Podcast-Situation rein. Marie-Claire legte den Kopf schräg und lächelte sie an, gratulierte ihr nochmal zu ihrer Wahl. Danke. Sie habe viel vor, oder? Oh ja. Familien stärken, Qualität der Staatsschulen verbessern, Arbeitsbedingungen für Lehrer so verbessern, dass dieser Job wieder attraktiv wird. Genau so wollte ich nicht klingen, dachte sie. Stopp, aber wie? Kurz gesagt, ich stehe vor mehreren riesigen Baustellen, auf die ich mich freue. Als Politikerin bekommt man ja eher die Wut und die Verdrossenheit zu spüren. So kommt es mir zumindest von außen vor. Bekommst du auch Dankbarkeit? Dankbarkeit ist keine Kategorie in der Politik. Es ist ja unser Job, den wir da machen, für den man uns gewählt hat und bezahlt. Aber es ist schön, wenn man Respekt für seine Arbeit bekommt. Bla bla, dachte Anahita, obwohl sie sich tatsächlich öfter fragte, warum sie sich nicht einen Job gesucht hatte, für den die Leute sie mochten, der keine reflexartige Feindseligkeit auslöste. »Du wirst in diesem Jahr 40«, sagte MC und lächelte ihr aufmunternd zu. Es war kein Geheimnis, trotzdem war diese Frage, die keine war, eine Frechheit. Von einer Frau, die von sich selbst nur ihren Geburtsort und ihre Lieblingsplatten preisgab. Ja, sagte Anahita, mehr nicht. Das neue 30 schob MC bemüht spritzig hinterher und moderierte den nächsten Titel an. Während die Musik lief, sprach MC weiter, gedämpft und konspirativ, als hätten sie Zuhörer, obwohl die Mikrofone aus waren. Wir sind übrigens ein Jahrgang, sagte sie. Ah, sagte Anahita, deren Stimmung endgültig zu kippen drohte, die verkrampft nach diesem Tonfall suchte, der sich anhören sollte, als würden zwei Frauen miteinander reden, die sich nahe sind, von denen sie diejenige sein sollte, die sich sanft, aber sicher ausfragen ließ, die sich den Hörern öffnete, mehr von sich preisgab, als sie es normalerweise tun würde. Sie konnte es nicht. Sie schwitzte. Sie wollte hier weg.
Vielen Dank. Glück heißt dein neuer Roman, Jackie. Glück, das kann ja alles Mögliche bedeuten und Glück wird hier auf verschiedene Arten hinterfragt. Im Zentrum stehen verschiedene Frauenfiguren, verschiedene Protagonistinnen. Zwei haben wir ja jetzt schon kennengelernt. Es gibt noch einige andere. Da ist zum Beispiel Lydia, Mutter von drei Kindern, die Schwägerin von Anahita, Hausfrau. Da ist Henriette, die Frauenärztin, ich glaube sogar von beiden, von Anahita und von Marie-Claire. Und dann gibt es noch einige andere kleinere Auftritte von Geschwistern, von Müttern und so weiter. Ich finde, man könnte dieses Buch zusammenfassen, wenn man möchte, unter dieser Floskel Frauen unter Druck oder Frauen am Wendepunkt. Würdest du mir zustimmen und warum?
Was so interessant ist, oder was mich interessiert hat an dem Thema war, dass es so konsequent nur Frauen betrifft. Und das lässt sich nicht wegreden und das lässt sich nicht wegmachen, doch eventuell durch Medizin. Aber es ist im Grunde eine Versuchsanordnung, wie in einem, wenn du einen Spannungsroman oder ein Drehbuch schreiben möchtest, dann heißt das, gib deiner Person einen Konflikt und eine begrenzte Zeit, ihn zu lösen. Und das ist deine Story. Und so schreibt man im Grunde keinen Roman, aber das hatte ich plötzlich. Und dann habe ich, was ich bei Brüder überhaupt nicht gemacht habe, immer, wenn das Gespräch drauf kam, was machst denn du gerade, das Leuten so ganz kurz gedroppt. Und das Interessante war, dass wirklich, wirklich jede Frau was dazu sagen kann. Egal, ob die noch jünger ist, egal, ob die schon längst raus ist aus dieser Phase, egal, ob sie gerade drin ist, egal, ob sie mehrere Kinder hat oder keins oder eins oder patchworked oder Stiefkinder hat oder Neffen und Nichten oder nie Kinder wollte, jeder hat dazu was zu sagen. Und nach außen hin, das war auch ein Punkt, bevor ich angefangen habe zu schreiben und was mir schon viel früher natürlich aufgefallen ist, nach außen hin wirkt es immer so, als würden Frauen ohne Kinder, zumindest in unserer Gesellschaft, wo wir sehr großen Wert auch drauf legen, unser Leben selbst zu gestalten, als wäre das immer eine freiwillige Entscheidung. Weil es auch schwer ist, das zu kommunizieren, dieser Druck, weil der ganz, ganz viel Schwäche in diesem Moment zeigt. Das macht diese Situation auch so einzigartig. Du kannst bei anderen Dingen um Hilfe fragen, oder Hilfe und Beistand einklagen und einfordern. Und damit stehst du halt alleine da, wie diese beiden Frauen, deren Leben nach außen hin extrem selbstgewählt und gut durchdacht und erfolgreich aussehen.
Ja, sie sind unabhängig, sie sind erfolgreich, ne, im Beruf, haben Karriere, wirken sehr selbstbestimmt und selbstbewusst. Und trotzdem werfen sie sich auch selber auf diese Frage zurück. Ne? Will ich noch Kinder? Habe ich jetzt den Zug verpasst? Ständig werden sie, ja, oder sie haben zumindest das Gefühl, dass von außen auch immer da Erwartungen sind oder dass sie darüber definiert werden, eben keine Kinder zu haben. Also woher kommt das? Habe ich mich dann auch gefragt. Also ich meine, mich betrifft das ja auch. Und ich habe mich da auch wirklich sehr angesprochen gefühlt durch viele Passagen. Aber woher kommt das?
Das kommt natürlich von dem alten Mutterbild. Und es gibt die Fragen, die unsere Gesellschaft uns stellt. Und wir leben in einer, in der zum Beispiel eine Frau, die überhaupt keinen Beruf mehr hat, auch in extremer Erklärungsnot ist. Und das war sie früher nicht, vor noch gar nicht langer Zeit. Und selbst diese Lydia-Figur zum Beispiel, wo du sagtest Hausfrau, ich nenne das Wort Hausfrau gar nicht, aber die hat selbstverständlich auch mit drei Kindern ein nicht genügend Gefühl, weil einfach von außen so viele Fragen kommen. Und Marie Claire ist diejenige, die zum Beispiel sich ständig mit prominenten Hollywood-Frauen vergleicht, was zwangsläufig einen unglücklich machen muss. Das weiß sie auch, weil meine Figuren sind immer reflektiert, aber sie kann in diesem Moment nicht anders. Anahita als Politikerin steht vor dem Problem, dass in bestimmten Berufsgruppen es nicht nur um Kinder geht, sondern auch um verheiratet sein. Es gibt Berufsgruppen, in denen ist die Singlequote enorm klein und dazu gehören zum Beispiel Politiker. Und in anderen Berufen ist das total okay. Und diese Fragen, die ständig von außen gestellt werden, die verhindern natürlich ganz stark die Sicht darauf, was du selbst aus deinem tiefsten Inneren heraus als Glück empfinden würdest. Und das fand ich so interessant. Das Vergleichen und das Performen und Genügen wollen, das birgt natürlich auch ein ganz großes Unglückspotenzial. Und dann zu schauen, gibt es denn eine Lösung? Und dann dachte ich, ich habe jetzt mal Lust auf so ein kleines Science-Fiction-Element.
Ja, das ist total interessant. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Anahita und Marie Claire, sie wünschen sich plötzlich Kinder und haben das Gefühl, dieser Kinderwunsch, mit dem haben sie sich viel zu viel Zeit gelassen. Sie sind 39 und im Laufe des Romans tickt ja auch die Uhr, also von Kapitel zu Kapitel werden sie älter. Aber die Frage ist ja auch, kommt dieser Wunsch eigentlich aus ihnen selbst? Das können Sie ja auch gar nicht richtig beantworten.
Also es ist einmal diese Glücksfrage, ein bestimmtes Bild von sich zu haben, der Vollständigkeit und so weiter. Und zum anderen ist es aber, und das ist auch total interessant, fand ich beim Schreiben total interessant, ich höre mir jetzt dieses Echo von außen, dem Marie Claire sich dann auch immer so aussetzt, ne? Diesem Öffentlichkeitsmedienchorus, seit ich bin 72 geboren, seit 30, 35 Jahren an. Und auch das unterliegt extrem dem Zeitgeist. Es gibt immer so Phasen, in denen wird biologistisch gedacht. Das ist dann so eine Mode. Oder es gab diese Phase, in der es ständig ums Einpacken und Schuhe kaufen ging, was ich wahnsinnig albern fand. Und ums Multitasking sein. Und ich dachte, ich bin überhaupt nicht Multitask, bin aber eine Frau. Was soll denn das alles? Oder im Moment tendiert man ganz stark dazu zu sagen, es sind alles gesellschaftliche Zwänge. Im Grunde unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Wir unterscheiden uns aber dann doch biologisch sehr wohl. Wir laufen mit einem voll ausgestatteten Körper und Hormonen durch die Gegend und auch die geben uns ständig Impulse und Infos. Und diese metaphorische biologische Uhr ist für manche Frauen ab 35 extrem laut zu hören und andere hören die nicht. Und das ist eben nicht nur dein Umfeld, das sagt, und willst du Kinder haben, sondern es ist auch dein Körper, der dir das sagt oder eben nicht. Und Marie Claire ist eine Frau, die eine sehr körperliche Figur ist. Und bei Anahita hat man immer das Gefühl, das ist alles viel analytischer. Es ist alles viel weiter weg von ihr. Und es hat was Theoretischeres, das heißt nicht, dass es nicht genauso schmerzhaft sein kann.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du so einen kleinen Ausflug in die Science-Fiction-Gefilde machst. Und zwar ist Henriette, die Frauenärztin und Reproduktionsmedizinerin, ja auch eine kleine Protagonistin in deinem Roman. Und sie nimmt an einem Kongress teil. Da geht es eben um die Zukunft der Reproduktionsmedizin. Und es geht auch um eine neue Pille. Eine Pille, die eben nicht Schwangerschaften verhindern soll, sondern die verspricht, die Fähigkeit, schwanger zu werden, zu verlängern. Also die der Frau mehr Zeit verschaffen soll. Oder, so drückt es Marie Claire aus, die diese Veranstaltung moderiert, eben der Frau eine Pausentaste beschert. Inwiefern ist diese Pille eine reine Erfindung deiner Fantasie? Oder gibt es da Recherche-Erkenntnisse?
Also die Recherche, die ich gemacht habe, ich hatte das Gefühl, als ich mich da ein bisschen eingelesen habe, ich wusste, wenn ich jetzt anfange, mit Reproduktionsmedizinern zu sprechen, würden die mir durch dieses Mega-Profi-Universum, durch dieses Experten-Universum, würde mich das einschüchtern. Ich muss das selber mir erlesen und mir dann ausdenken, was am besten in diese Geschichte passt. Also ich muss mit so einem Selbstbewusstsein, mit dem tatsächlich auch Science-Fiction-Autoren da rangehen, die nämlich sagen, das ist die Welt, die ich euch vorsetze und die funktioniert so und so und das ist die Geschichte außen drum. Und die glaubt ihr jetzt? Und das funktioniert ja sehr gut, wenn man das gut macht. So, und ich wollte auch als Sinnbild wegen der Pille, die jetzt ja roundabout ein halbes Jahrhundert im Umlauf ist, wollte ich gerne eine Pille. Ich wollte keine andere Methode. Und ich wollte auch, weil diese Protagonistinnen beide Frauen sind, die sich zwar unwohl fühlen mit dieser ungeklärten Frage, aber nicht zu den Frauen gehören, die aktiv werden, indem sie zum Beispiel Social Freezing nehmen, also sich Eizellen entnehmen lassen, indem sie zum Beispiel sich entscheiden, durch in vitro ganz alleine Mutter zu werden, also Solo-Mom zu werden. Die machen nichts, sondern die sind in so einer Art Starre, obwohl sie ja sonst so aktiv sind. Und so eine Pille ist abstrakter. Die schluckst du einfach und hast das Gefühl, dass vielleicht auch Männer haben, nämlich ich habe Zeit. Vielleicht werde ich ja gar keine Mutter mehr, aber ich könnte. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Und das wollte ich haben. Und dann habe ich angefangen zu lesen, aber nicht in Wissenschaftsmagazinen, sondern in normalen Medien, also für Leute, die nicht Mediziner oder Biologen sind, geschrieben, wenn auch trotzdem komplex. Und dann dachte ich, oh je, es kann sein, dass während ich dieses Buch schreibe, irgendjemand von diesen Leuten so einen Durchbruch gelingt und dann ist das auf dem Markt, dann ist das da. Aber eben nicht in der Pillenform. Auch dieser Wirkmechanismus, den ich beschreibe, den habe ich da nicht gelesen. Es ging da eher um Zellforschung und da hatte ich gar nicht so viel Lust drauf, das in unterhaltsame Form zu übersetzen. Aber es war wahnsinnig spannend, muss ich sagen, zu lesen, wie viele Leute gleichzeitig, na, selbstverständlich gleichzeitig, die aber untereinander auch in Kontakt sind, an diesem Thema dran sind. Weil dieses Thema natürlich ein Markt ist.
Speziell jetzt an dem Thema der Frau mehr Zeit zu verschaffen, Kinder zu bekommen oder an dem Thema generell den Körper von Menschen zu verjüngen?
Beides. Also einmal Reproduktion von Leuten, die aus welchem Grund auch immer nicht durch klassischen Sex zur richtigen Zeit Eltern werden und natürlich, das Ende der Fruchtbarkeit ist ein Alterungssprung und den aufzuhalten, das ist auch ein Wunsch, der unglaublich viel Geldpotenzial birgt und deshalb, also da ist viel im Umlauf. Das ist auch gar nicht so brandaktuell, nur die Methoden werden immer elaborierter, aber der Traum, nicht zu altern und nicht zu sterben, der ist ja so alt wie wir als Menschen.
Dahinter steckt ja einfach der Wunsch, den Tod zu überwinden, nicht sterben zu wollen. Das ist ja auch ein bisschen gruselig, wenn man es dann zu Ende denkt.
Es ist enorm gruselig, ja. Ich verstehe das einerseits, ne, weil das ja auch, es würde uns aber auch unsere Hauptangst nehmen, aber nee.
Du hast über Brüder gesagt, dein Roman, der 2019 erschienen ist, dass das Fiktion auf autobiografischem Wissen sei. Also gerade auf der emotionalen Ebene, dass du eben geschrieben hast, es ist nicht autobiografisch, aber eben so mit autobiografischem Wissen gespeist. Und gerade auf dieser emotionalen Ebene konntest du da die Situation deiner Protagonisten nachempfinden. Trifft das jetzt auf das neue Buch auch zu? Also wie viel Persönliches steckt da auch drin von dir?
Das trifft insofern zu, als dass ich dieses Buch mit, als ich selbst 39 war zum Beispiel, nicht geschrieben hätte, sondern jetzt diesen ruhigen 10 Jahre später Blick habe und auch dieses Frauenensemble aus allen möglichen Frauen und jede dieser Frauen struggelt auf ihre Art und hat ihren Stress, egal wie gut das Leben von außen aussieht. Das ist so ein Verständnis, wo ich natürlich aus meinen Erfahrungen einfach so schöpfen konnte. Plus, was ich auch gemacht habe, ist, das habe ich mir so gegönnt. Ich habe Leute genommen, die schon vorkamen in meinem ersten Roman, Momente der Klarheit. Man braucht Momente der Klarheit nicht zu lesen, um dieses Buch zu verstehen. Die funktionieren komplett unabhängig voneinander. Aber die gab es schon. Und die hatten ja damals die Midlife-Crisis. Die waren so Anfang bis Mitte 40 waren die auch. Und da ging es aber überhaupt nicht um Kinder. Da ging es um so, jetzt ist unsere eh schon ausgedehnte Jugend zu Ende. Und deshalb, das hat mir total Spaß gemacht. die sind halt hier jetzt nur Nebenfiguren.
Maren zum Beispiel.
Maren zum Beispiel gab es damals schon. Und Maren ist jetzt in diesem Buch, steht sie für eine Frau, die Anfang, Mitte 50 ist, kinderlos happy und die diesen Ruf auch nie gehört hat. Ich weiß, wie brennend Romane sich lesen können, wenn die Leute aus ihrer Lebenssituation direkt herausschreiben. Das kann ganz toll funktionieren. Das will ich aber nicht, weil das, was ich da jetzt mache, ist fiktionaler. Und dadurch, dass es so einen Abstand hat, hat es eben auch nicht so eine... Was es nicht hat, ist, es hat keine Grundverzweiflung. Auch ohne dieses Medikament, was ich dann im zweiten Teil einführe, eigentlich ist die Situation okay.
Das heißt aber, wenn du sagst, du hättest dieses Buch mit 39 nicht schreiben können, weil einfach diese Themen, also Kinder, ja, nein, klappt es jetzt überhaupt noch, ist man zu alt, weil das alles noch zu nah an dir dran war.
Nee, wenn man in einer Situation drin ist, hat man keine Draufsicht, überhaupt nicht. Da könnte man ein Tagebuch schreiben, was ich nie wollte und noch nie gemacht habe. Und das später wieder lesen, wie schlecht es einem dann ging. Das ist für viele Leute extrem heilsam und interessant. Ich mache das aber nicht. Du hast keinerlei bigger picture. Du hast komplette Scheuklappen, wenn du drin bist. Ich hätte gerne eine Draufsicht. Das ist das, was ich als Schreibbasis viel besser finde. Zweitens muss ich immer dazu sagen, bei allen meinen Romanen, es ist definitiv Fiktion. Also ich bin nicht Anahita und meine Freundinnen spielen da auch nicht mit.
Wir empfehlen uns in diesem Podcast auch immer andere Bücher. Also mein Gast bringt ein Buch mit und ich bringe auch ein Buch mit. Das kann ein Buch sein, das du gerade liest, das auf deinem Nachttisch liegt oder das vielleicht auch für die Entstehung dieses Buches, deines eigenen Romans wichtig war. Oder eins, das du ja schon ganz oft in der Hand hattest und auch gelesen hast. Ein Favorite of all times. Für welches Buch hast du dich entschieden?
Ich habe mich entschieden für Edward P. Jones, heißt der Autor. Und das Buch heißt Die bekannte Welt. The Known World. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, weil ich habe das erst in diesem Jahr gelesen und ich neige dazu und seit ich E-Books lese, ist das noch mehr geworden, dass ich so ein bisschen Binge-Reading mache. Und das ist total ungerecht den Büchern gegenüber. Ich weiß ja, wie viel Arbeit in einem Buch steckt. Man liest die, man hat eine gute Zeit mit denen, aber die rutschen durch. Ich vergesse die dann relativ schnell auch wieder. Das hat fast so einen Serieneffekt. Und dieses Buch rutscht aber nicht durch, weil man dafür so ein bisschen arbeiten muss. Und zwar hat mir das mein geschätzter Lektor empfohlen, dessen Buchtipps ich immer annehme. Das hat so ungefähr 450 Seiten. Es wirkt fast mehr. Und es ist so, dass das als unter Literaturkritikern als ein absolutes Megabuch gilt, aber nie so ein riesiger Publikumserfolg war. Das gilt als so ein unentdecktes Juwel. Und dann habe ich das gelesen und auch verstanden, was die meinen. Es ist wirklich eine Welt, die der erschaffen hat. Und ich sage, dass das Abgefahrene an dem Buch tatsächlich die Sprache des Autors ist. Und das macht es so spannend. Wir werden praktisch zugeballert mit spannenden Geschichten. Das wird mehr und mehr. Aber manchmal ist es dann so, dass du denkst, und dann gibt es doch noch was, das möchte ich einfach nicht als Serie oder als Film sehen. Und das ist einfach Literatur. Das ist einfach, dass jemand eine Sprache hat, bei der ich denke, wow. Und obwohl die Geschichte auch speziell genug ist, und zwar stirbt ein Plantagenbesitzer in Virginia in den 1850ern und die Welt, diese Plantage, die driftet auseinander. Seine Witwe, seine Sklaven überlegen sich davon zu rennen und das Irre ist, der Mann war schwarz. Und das ist aber, wie gesagt, fast eine Nebensache, weil ich so beeindruckend fand, wie das Buch geschrieben wird. Ich glaube, der Edward P. Jones, der ist auch jetzt gar nicht so präsent, der war Lektor. Einen Pulitzerpreis hat er auch bekommen, also so unbekannt ist er nicht, aber trotzdem. Die bekannte Welt ist das Buch, dass ich, wer mal Lust hat, auf was Längeres empfehlen möchte.
Auf jeden Fall. Also das ist so ein Buch, das werde ich mir vornehmen für ja, so einen längeren Urlaub, den ich jetzt gerade leider hinter mir habe. Aber, der nächste kommt bestimmt. Ich habe ein Buch dabei, einfach weil ich es gerade gelesen habe und wirklich ziemlich begeistert davon war. Und zwar Kibogos Himmelfahrt von Scholastic Mukasonga war für den Internationalen Literaturpreis nominiert in diesem Jahr. Es spielt in Ruanda und zwar am Anfang der 40er Jahre zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da passiert in Ruanda eine ziemlich schreckliche Hungersnot, Tausende, Zehntausende Menschen kommen um. Und Scholastic Mukasonga erzählt in ihrem Buch von der Christianisierung, der Missionierung und der Kolonisierung von Ruanda und fängt aber in dieser Zeit an. Und sie lässt das alles in einem Dorf spielen, das ist so eine Art Kammerspiel. Und das Interessante ist, wie sie das erzählt. Und zwar thematisiert sie das Erzählen selber, diese Oral History, diese Geschichtenerzähler und Erzählerinnen, die es in dem Dorf dort auch gibt. Und sie nimmt jetzt diese Art des Erzählens und spiegelt so auch, wie das Erzählen und das Erinnern eigentlich funktioniert. Und wie mit jedem neuen Missionar, der da auftaucht, jedem Entwicklungshelfer, jeder NGO und so weiter, auch sich das kollektive Gedächtnis von den Dorfbewohnern mit verändert. Tatsächlich hat es einen großen Witz und ja, wirft einen ganz anderen Blick nochmal auf Kolonialgeschichte und gleichzeitig eben auf die Art, wie wir Geschichten weitergeben. Also es ist kein Buch, das man eben mal so schnell wegliest, sondern man braucht eben auch ein bisschen Zeit. Man muss vielleicht auch mal was nachschlagen. Aber an sich entwickelt es dann irgendwann so einen Sog und so einen Fluss durch die Zeiten und durch die Erzählströme. Also das ist meine Empfehlung.
Und das ist dieses Jahr erschienen?
Dieses Jahr erschienen, okay. Auf Deutsch.
Okay, danke für diesen sehr interessanten Tipp.
Danke dir auch. So, wir sitzen hier im Radiostudio. Dieses Gespräch geht langsam zu Ende, Jackie. Und wir haben ja auch angefangen mit einer Szene aus deinem Roman. Da ging es eben auch genau um ein Interview, das hier im Haus des Rundfunks geführt wird. Und deine Protagonistin Anahita, die interviewt wird, hadert total mit den Fragen und ist immer darauf bedacht, sich auf eine gewisse Art und Weise darzustellen. Jetzt natürlich meine Frage, wie geht's dir jetzt nach diesem Gespräch?
Rufe ich mir jetzt beleidigt einen Wagen wie Anahita? Nein, ich bin total glücklich, wie mein Roman Glück. Auch Glück. Ich bin im Glück. Das war tatsächlich, eigentlich haben wir was zu feiern, mein erstes Gespräch.
Sehr
zum
schön.
Zum Buch, ja.
Deswegen warst du auch so neugierig auf die Fragen, die dir vielleicht gestellt werden.
Genau. Ich bin noch nicht abgegessen und genervt. Ich bin total frisch und quasi jungfräulich.
Dann schicken wir jetzt dieses Buch mit dir auf die Reise. Ich danke dir sehr.
Dankeschön. War mir eine Freude, in diesem schönen Haus mit dir sprechen zu dürfen. Dankeschön.
Mir auch. Schönen Restsommer.
Danke.
Heimspiel für Nadine. Sie war mit Jackie Thome im Haus des Rundfunks unterwegs, um über Glück zu sprechen. Auch eine interessante Kombination. Jedenfalls Glück, so heißt der neue Roman der Schriftstellerin aus Berlin. Gab es denn einen Glücksmoment während eurer Begegnung für dich?
Ach, ich bin ja immer glücklich, wenn ich merke, dass die Chemie stimmt, ja, und das Gespräch fließt. Hm. Und hinterher bin ich dann genauso glücklich, wenn ich merke, ja, die Aufnahme ist was geworden.
Oh ja, kenne ich.
Kennst du, ne?
Ja, ja. Und der Roman, hat das Lesen Glücksgefühle ausgelöst?
Ja, schon. Ich mag ja die Art, wie Jackie Thome schreibt und wie sie ganz grundsätzlich Fragen eben in sehr intensive, pointierte Szenen packt und dabei ein Panorama aufspannt, das wirklich viele gesellschaftliche Fragen verhandelt, aber eben auch starke Frauenporträts liefert. Und das macht sie mal ganz spielerisch, mal sehr bissig, immer sehr, sehr gut beobachtet. Am Ende franzt es für meinen Geschmack etwas aus. Also da hatte ich beim Lesen dann schon das Gefühl, ja, hier könnte jetzt auch einfach Schluss sein. Dann kommt aber noch eine Drehung und noch eine Drehung. Das ist schon auf jeden Fall bereichernd für mich gewesen, dieses Buch zu lesen. Und ich kann es allen empfehlen, vor allem natürlich Leuten, die wie ich, wie wir beide in der Mitte des Lebens gerade stehen.
Ja, aber das Thema Kinder habe ich durch mit rein. Also so, ja, Glück heißt jedenfalls das Buch. Jackie Thome, die Autorin, erschienen ist es im Ullstein Verlag, hat 430 Seiten. Uns gibt es immer donnerstags frisch, neugeboren geradezu, und zwar in der ARD Audiothek und bei den Apple Podcasts.
Und in den Shownotes findet ihr wie immer die Bücher, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, und alle anderen Infos auch. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Stefan Oschert. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.